Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich auch, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt Glaube mit Zukunft. Und heute dreht es sich um ein ganz wichtiges Thema, was definitiv noch in der Zukunft liegt. Heute geht es um die Wiederkunft. Wir wollen heute darüber reden, wie die Wiederkunft voraussichtlich aussehen wird, was die Bibel darüber sagt, was mit den Gläubigen passiert, die an Jesus festgehalten haben und die gerne dabei sein möchten, wenn dieses Event passiert. Und es gibt derzeit wahrscheinlich kein größeres Bedürfnis, als dass jemand kommt und diese Welt aus dieser Situation, in der sie jetzt steckt, rettet. Wir wollen schauen, was Jesus Christus vorhat, was passieren wird, wenn er wiederkommt und wie diese Wiederkunft aussehen wird. Aber bevor wir damit anfangen und ins Thema so richtig einsteigen, würde ich vorschlagen, dass wir alle gemeinsam miteinander beten und Gott einladen, dass er mit dabei ist und dass er hier dafür sorgt, dass diese ganze Sache auch wirklich seinen Namen verdient. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir uns heute wieder treffen können, dass wir heute wieder gemeinsam Glaube mit Zukunft erleben dürfen. Herr, du hast uns gezeigt, was für verschiedene Prophezeiungen du gegeben hast in Bezug auf die Politik und auch in Bezug auf das geistliche Leben in dieser Welt. Aber du hast uns auch versprochen, dass eines Tages diese ganzen Konflikte und diese ganzen Probleme, von denen im Moment sehr, sehr viel in den Nachrichten auch berichtet wird, dass sie bald ein Ende haben werden. Dass du, Jesus Christus, wiederkommen wirst und dass du uns aus dieser Situation herausholen wirst. Herr, wir wollen das heute studieren und ich bitte dich da ganz besonders um deinen Heiligen Geist. Sei du mitten unter uns und segne dieses Studium und hab auch Dank dafür. Amen. Fast jeder Mensch hat das Bedürfnis nach einer besseren Welt. Und das ist auch kein Geheimnis, man kann es ja eigentlich überall sehen, dass sich jeder eine bessere Welt wünscht. Zu Weihnachten spenden viele Leute Geld nach Afrika in der Hoffnung, sie könnten dadurch eine bessere Welt hervorzaubern. Beziehungsweise spenden sie manchmal auch ein kleines bisschen zumindest, um das Gewissen zu beruhigen. Auf der anderen Seite wünscht man sich für sich selbst auch ein unheimlich großes Glück. Man sehnt sich nach ewiger Schönheit, nach ewiger Jugend, man sehnt sich nach ewigem Leben. Man will einfach nicht wahrhaben, dass diese ganze Geschichte, die wir hier auf dieser Erde erleben, eines Tages ein Ende hat. Die Werbebranche, die nutzt diese ganze Sache natürlich schamlos aus. Wir können das sehen zum Beispiel, dass gesagt wird, wenn du schön aussehen willst, dann kauf dir jetzt diese Creme und jene Creme. Wenn du länger leben willst, dann kauf dir jetzt diesen Joghurtdrink oder jenes Obst. Und so wird diese ganze Geschichte genutzt, um letztendlich damit auch ein Stück Geld zu verdienen. Oder zum Beispiel, wenn es um Anerkennung geht, was wir uns ja alle so ein Stück wünschen, dann ist das Smartphone mit dem Apfel nicht weit. Dann kaufen sich viele so ein Gerät, um eben bei Freunden, Verwandten, Geschäftspartnern Anerkennung zu bekommen. Gleiches gilt auch für Autos und für Geld. Das sind wichtige Statussymbole, die in dieser Welt zählen und wo jeder Mensch sich so ein Stück Anerkennung wünscht. Außerdem versuchen Frauen und Männer durch Lebenspartner Zeichen in ihrem Leben zu setzen, zu zeigen, hier, guck mal, was ich für eine schöne junge Frau an meiner Seite haben kann, obwohl ich schon so alt bin. Sieht man heute im Showgeschäft, ist sehr, sehr viel. Außerdem werden Frieden und Liebe großgeschrieben. Aus nicht einem anderen Grund hat man zum Beispiel die Europäische Union damals forciert. Man wollte unbedingt ein friedliches Europa miteinander haben. Man wollte unbedingt die Möglichkeit schaffen, dass es in Europa nicht mehr so leicht Krieg geben kann. Dass es in Europa jetzt zumindest in Teilen Krieg gibt, nun ja, das ist der menschlichen Natur irgendwie geschuldet. Die Realität, die sieht leider anders aus. Frieden und Liebe, das, was man sich wünscht, wird gewissermaßen immer mehr unter den Tisch gekehrt. Es ist immer mehr so, dass Frieden und Liebe zwar irgendwie eine Rolle in der Gesellschaft spielen, es wird viel drüber geredet, aber so vollkommen, wie man sich das wünscht und wie man eine Sehnsucht danach hat, ist es noch lange nicht. C.S. Lewis, der hat einmal gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Und ich denke, das kriegt jeder irgendwie mit, dass wir Bedürfnisse in uns haben, die von dieser Welt nicht gestillt werden können. Bedürfnisse, die uns zeigen, dass wir uns irgendwie nach etwas anderem sehnen, nach etwas, was besser ist, etwas, was wirklich von vollkommener Liebe und von vollkommenem Frieden durchzogen ist. Und Martin Luther, der sagte, und dieser Spruch, der passt für mich immer wieder, wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, so würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Viele Menschen haben sich mit dem sogenannten Weltuntergang beschäftigt. Die Wissenschaft heute, die hat verschiedene Theorien, was kommen könnte, wenn die Welt untergeht. Da ist von großen Kometen die Rede, die die Erde treffen und die dann letztendlich das Leben auf dieser Erde vernichten. Und eine ähnliche Theorie hat man ja auch schon gehabt, wo es darum ging, wie jetzt mit den Dinosauriern umgegangen werden muss und wie die jetzt eigentlich alle ausgestorben sind. Dann gibt's die Theorie, dass wir alle daran sterben, dass die Welt überhitzt, weil die Erderwärmung ständig zunimmt. Und dann gibt es noch zig andere Theorien, die man in der Wissenschaft findet. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das Bedürfnis der Menschen nach Frieden, nach Liebe, nach Anerkennung. Auf der anderen Seite haben wir unzählige Weltuntergangstheorien. Was ist, wenn diese beiden Dinge jetzt auf einmal zusammenkommen? Wenn man jetzt auf einmal diese schönen Seiten der von Frieden und Liebe hat und auf der anderen Seite keinen Weltuntergang, sondern ich würde es eher als einen Weltaufgang bezeichnen. Menschen haben ein grundlegendes Bedürfnis danach, ewig zu leben und dabei auch noch geliebt zu werden. Und ich denke, das ist kein Zufall, denn der Mensch, in ihn wurde die öffentliche Ewigkeit reingelegt. Der Mensch ist geschaffen worden, um ewig zu leben, wie wir am Freitag schon in dem Thema sehen konnten. Die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, diese Ewigkeit wieder zu erleben, nach der wir uns sehen? Und welche Rolle spielt Jesus dabei? Wir haben uns in den letzten Tagen sehr, sehr viel mit den Zeichen der Zeit beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt, dass es Kriege gibt, dass es Hungersnöte gibt, dass es Erdbeben gibt, dass es Seuchen gibt, dass es ein Europa gibt, was sich wahrscheinlich niemals komplett einig wird und dass es eine Allianz wahrscheinlich geben wird von Religion und Staat, die dann dafür sorgen wird, dass dann eine Zwangsreligion sozusagen eingeführt wird, dass Menschen versuchen, das Reich Gottes auf dieser Welt aufzubauen. Mit diesen Dingen haben wir uns in den letzten Tagen beschäftigt und am Ende dieser Visionen und am Ende dieser Prophetien, die in der Bibel drinsteht, war immer ein Event, was wir bisher noch kaum besprochen haben. Und dabei handelt es sich um die Wiederkunft. In Daniel 2, dem Kapitel, was wir am Sabbat besprochen haben, also am Samstag besprochen haben, da ist am Ende dieser Stein, der vom Himmel kommt und der das Standbild am Fuß trifft. Und dieser Fels, der wird dann zu einem Berg und der stellt das Reich von Jesus Christus dar. Wenn Sie das nochmal nachhören wollen, so können Sie das gerne tun. Auf der einen Seite haben wir die CDs, da können Sie das nochmal so ein Stück nachempfinden. Und auf der anderen Seite können Sie sich den Vortrag auch gerne herunterladen. Aber am Ende dieser Vision steht in jedem Fall die Wiederkunft von Jesus Christus. Und zwar nicht sein erstes Erscheinen, wie wir es vor 2000 Jahren gehabt haben, sondern sein zweites Erscheinen, was hoffentlich bald ins Haus steht. Und dann haben wir ebenfalls bei diesen ganzen anderen Geschichten, wenn wir die Prophetien anschauen, immer diesen Hoffnungsschimmer, eines Tages wird alles besser, eines Tages wird sich alles verbessern, weil Jesus letztendlich wiederkommt. Die Frage ist, wo kommt diese Idee mit der Wiederkunft Jesu her? Ist sie bloß irgendwie ein frommer Wunsch, den wir Menschen haben? Oder ist es wirklich eine biblische Realität, die sich eindeutig anhand der Bibel nachweisen lässt? Jesus selbst spricht von seiner eigenen Wiederkunft. Und da können wir gerne mal die Bibel aufschlagen. Und ich lese das Ihnen gerne vor. Wenn Sie eine Bibel haben, können Sie gerne mitlesen. Und den ersten Text, den wir uns heute dazu anschauen wollen, das ist Johannes 14, Vers 1 bis 3. Da steht am Anfang etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir in der heutigen Zeit niemals vergessen dürfen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wir können hier sehen, die Bibel spricht eindeutig davon, Jesus selbst spricht eindeutig davon, dass es eine Wiederkunft geben wird, dass er wiederkommen wird und dass er dann die Gläubigen, die Menschen, die an ihn geglaubt haben, zu sich nimmt. Er spricht hier von in seines Vaters Hause, wo viele Wohnungen sind. Jesus hat für jeden Menschen, der sich für ihn entscheidet, eine Wohnung im Himmel schon parat. Für jeden Menschen, der die Möglichkeit nutzt, zu ihm zu kommen, gibt es einen Platz im sogenannten Neuen Jerusalem, von dem die Bibel spricht. Das heißt, wir haben eine große Hoffnung als Christen. Als Christen haben wir die Möglichkeit, darauf zu hoffen, dass eines Tages mit diesem ganzen Elend, von dem hier auf dieser Erde viel zu sehen ist, dass hier ein Ende ist. Und dass es einen besseren Ort geben wird. In einem besseren Ort, den Gott Vater und Jesus Christus selbst zubereitet haben. Die selbst dafür gesorgt haben, dass das der schönste Ort sein wird, den Menschen jemals gesehen haben werden. Bedauerlicherweise werden ihn leider nicht alle Menschen sehen, aber dazu kommen wir später noch. Aber Jesus beginnt hier seine Rede mit "Euer Herz erschrecke nicht." Das heißt, auch wenn diese schlimmsten Umstände, die wir in dieser Welt sehen können, auch wenn diese im Moment Realität sind und wir sehen können, wie sich die Leute im Irak gegenseitig die Köpfe einschlagen oder wie es zum Beispiel auch in der Wirtschaft so ist, dass sich Menschen gegenseitig runtermachen, gegenseitig fertig machen und dass wir das auch im persönlichen Leben erleben, so sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Richte deine Augen nicht nach dem, was jetzt gerade passiert, sondern richte sie nach vorn. Ich habe eine bessere Zukunft für dich, eine bessere Zukunft, die dafür sorgen wird, dass du wirklich wahres Glück im Leben finden kannst. Aber nicht nur Jesus selbst spricht von seiner Wiederkunft, sondern er bekommt auch noch Unterstützung. Wir glauben als Christen, dass es nicht nur Jesus, Gott Vater und den Heiligen Geist gibt, sondern wir glauben auch daran, dass es Engel gibt. Und Engel, das ist so ein Begriff, das heißt so viel wie Botschafter, jemand, der jemanden benachrichtigt. Und als Jesus selbst am Anfang der Apostelgeschichte, kann man das nachlesen, in den Himmel zurück auffährt, da stehen bei den Aposteln, bei den verbliebenen Aposteln, zwei Männer in weißen Gewändern und die sprechen ebenfalls davon, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Da steht, und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das heißt, die Jünger von damals, auch wenn sie diese Wiederkunftshoffnung bis heute noch nicht erlebt haben, sie werden sie erleben, darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber auch wenn sie diese Wiederkunftshoffnung bisher noch nicht erlebt haben, so haben ihnen zwei Botschafter Gottes direkt gesagt, ihr werdet ihn wiederkommen sehen. Ihr werdet sehen, wie er in den Wolken des Himmels auf die zurückkommt und wie er dann alle Gläubigen zu sich nehmen wird. Dieser Jesus, so wie ihr ihn habt, weggehen sehen, der wird wiederkommen. Er wird eine neue Hoffnung euch bieten. Er wird ein neues Reich aufrichten. Das ist das, was die Bibel hier sagt. Und sie gibt damit auch gleichzeitig so ein Stück einen Blick in die Zukunft. Sie sagt damit gleichzeitig, diese Hoffnung, so wie Jesus von euch weggefahren ist, so wird er auch wiederkommen, zeigt gleichzeitig, wie er wiederkommen wird, nämlich in den Wolken des Himmels. Jetzt haben wir uns ganz, ganz sehr stark im Neuen Testament aufgehalten, haben geguckt, was zur Wiederkunft im Neuen Testament steht. Das war noch nicht alles, aber zumindest von den Wiederkunftshoffnungen, die eindeutig davon zeugen, dass gesagt wird, er wird wiederkommen. Wir finden schon erste Wiederkunftshoffnungen im Alten Testament. Und ich möchte Ihnen da nur mal ein Beispiel mitliefern. Das finden wir in Psalm 50, Vers 3. Und ich lese dazu auch noch den Vers 2, weil ich finde, dass der Psalm einfach wirklich ein ganz großes Meisterwerk ist. Da steht, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweige nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Im Alten Testament wird über Jesu Wiederkunft gesprochen. Es wird gesagt, dass Gott Sohn und dass Gott Sohn auf diese Erde zurückkommt. Dass er die Möglichkeit nutzen wird, die Gläubigen, die an ihm festgehalten haben, zu ihm zu nehmen. Insgesamt finden sich im Alten Testament allein 1500 Prophezeiungen, die auf das zweite Kommen Jesu hinweisen. Und das ist interessant, weil es gibt damit 8-mal mehr Prophezeiungen im Alten Testament, die auf das zweite Kommen hinweisen, als es Prophezeiungen über das erste Kommen gibt. Ist schon sehr interessant, dass die Bibel den Augenmerk eindeutig auf das zweite Kommen Jesu legt, weil damit seine Botschaft und seine Herrlichkeit vollendet wird. Weiterhin gibt es im Neuen Testament ebenfalls natürlich viele Prophezeiungen, die auf das zweite Kommen Jesu hinweisen. Jeder 25. Vers im Neuen Testament, wenn man jetzt die Verse alle mal zusammenfasst und thematisch aufreihen würde, dreht sich um das Thema Wiederkunft, dreht sich darum, dass Jesus bald wiederkommt und sein Reich aufrichten wird. Und dass er nicht mehr kommen wird in dieser kleinen Krippe, in der Höhle, von der wir zu Weihnachten immer wieder hören, sondern dass er kommen wird in Herrlichkeit. Die Frage ist, wie kommt Jesus wieder? Wie wird das Ganze passieren? Und da schauen wir mal in das letzte Buch der Bibel. Mit dem letzten Buch der Bibel haben wir uns ja gestern schon mal beschäftigt. Das ist die Offenbarung. Und das letzte Buch der Bibel hat bereits im ersten Kapitel Hinweise darauf, dass Jesus wiederkommt und wie er wiederkommen wird. Da steht, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Das heißt, die Wiederkunft wird ein Event sein, was alle Menschen sehen werden. Sowohl die, die gerecht gelebt haben, als auch die, die ungerecht gelebt haben. Sie werden es sehen und sie werden darüber, wie es hier in der Bibel steht, wehklagen. Sie werden traurig sein darüber, dass sie sich nicht auf Jesu Seite gestellt haben. Und hier steht sogar drin, es werden ihn alle Augen sehen, die ihn durchbohrt haben. Wenn man es genau nimmt, bedeutet das eigentlich auch, dass wir ihn ebenfalls mit unserer Sünde durchbohrt haben, sehen werden. Weil wir ja gewissermaßen genauso am Tod Jesu schuld sind, wie alle anderen Menschen auch. Jeder Mensch, der Sünde begangen hat, und das ist jeder Mensch, hat ihn auch gewissermaßen durchbohrt. Dann haben wir einen weiteren Text in Matthäus 24, Vers 27. Matthäus 24, Vers 27, da steht Folgendes. Da steht, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Das heißt, es ist ein Event, diese Wiederkunft, was man nicht nur an einem einzigen Ort sehen können wird, sondern Jesus wird es wissen, wie er die Naturgesetze und die physikalischen Kräfte außer Kraft setzen kann, um letztendlich auf der ganzen Welt überall präsent zu sein. Er wird überall zu sehen sein und alle werden ihn sehen und werden aufschauen und werden merken und wissen, wer da auf die Erde zurückkommt. Das sagt die Bibel jetzt schon. Ich bin gespannt, wie Jesus das macht. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Das ist für mich persönlich noch so eines dieser großen Rätsel, aber ich muss es ja glauben, ich muss es ja nicht unbedingt erklären können. Es steht in der Bibel drin, wie der Blitz vom Osten bis zum Westen leuchtet, wie er dort entsteht und wie er dann am Ende verleuchtet, so wird Jesus wiederkommen. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. In jedem Fall werden ihn alle Menschen auf dieser Erde sehen. Alle Menschen werden wahrnehmen können, Jesus Christus kommt wieder. Jesus Christus wird erscheinen und wird dann die Gläubigen, die gewissermaßen an ihm festgehalten haben, zu sich nehmen. Die Frage ist, was passiert mit den Gläubigen? Ich habe ja schon immer gesagt, die Gläubigen, die nimmt Jesus zu sich, aber wie genau wird das funktionieren? Und da gibt es Texte, unter anderem in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17. Das ist ein sehr bekannter Text, den Paulus aufgeschrieben hat und wo man sehen kann, er hat diese Hoffnung, diese ganz starke Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird und freut sich schon unheimlich drauf. Das ist 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Hier findet sich ein weiterer Hinweis. Die Posaune, die ist so ein Symbol, was die Bibel im Alten Testament gebraucht. Sie diente damals sozusagen, um das Volk zusammenzurufen. Zusammenzurufen, wenn zum Beispiel Gericht gehalten wurde oder auch darauf hinzuweisen, dass ein Krieg ins Haus steht. Ich denke, hier geht es eher darum, zusammen das Volk zusammenzurufen, damit es dann gleichzeitig gen Himmel entrückt werden kann sozusagen. Das heißt, wenn die Posaune Gottes erschallt, wenn er ruft, so werden die Gläubigen hören. Und das nächste, was hier drin steht, ist eben, die Toten, die in Christus gestorben sind, die gewissermaßen mit ihm verbunden waren, die ihn angenommen haben als ihren Herrn und Erlöser, die werden auferstehen. Und danach werden diejenigen, die leben und übrig geblieben sind, entrückt werden. Auf den Wolken in die Luft. Und entrückt, da steht hier im Grundtext ein schönes Wort. Und dieses Wort bedeutet so viel wie in die Höhe geschossen werden. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig starkes Bild. Wenn man überlegt, wie langsam heute so eine Rakete in den Weltraum fliegt, so sagt Jesus, ich will euch in die Höhe schießen. Ich will nicht lange warten, bis ich euch letztendlich in meinen Armen halten darf. Sondern meine Liebe zu euch ist so groß, dass ich es kaum erwarten kann, euch in meinen Armen zu halten. Es muss schnell gehen. Ich will euch schnell bei mir haben. Und so sagt hier Paulus, dass Christus dafür sorgen wird, dass die Gläubigen in den Himmel geschossen werden. Was für ein starkes Bild. Ich finde, das ist unheimlich stark und zeigt auch, wie groß Gottes Liebe in Wirklichkeit ist. Hier steht aber gleichzeitig etwas davon, dass die wir leben und übrig bleiben. Das bedeutet gleichzeitig damit, dass diejenigen, die glauben, in den Himmel entrückt werden, so werden auch diejenigen, die nicht geglaubt haben, des Todes sterben. So steht es in der Bibel. Und dann wird für 1000 Jahre auf dieser Erde Ruhe sein. Aber das ist ein etwas anderes Thema. Dann passiert noch etwas anderes mit denjenigen, die in Christus gestorben sind, beziehungsweise die hier auf der Erde übrig sind, wenn er wiederkommt. Es passiert eine sogenannte Verwandlung. Denn die Frage muss erlaubt sein, wie schafft es Christus, dass wir danach, wenn Jesus sozusagen wiederkommt, ewig leben können? Und da gibt die Bibel ebenfalls eine sehr eindeutige Antwort. Und die finden wir in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54. Und da steht Folgendes. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich. In einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn er aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Christus hat diesen Sieg schon errungen. Er hat diesen Sieg schon am Kreuz errungen und hat damit dafür gesorgt, dass, wie es hier in diesem Text drin steht, wir anziehen können die Unverweslichkeit. Das heißt, wenn wir mit Christus zusammen entrückt werden, wird es so sein, dass wir nicht mehr sterben werden. Wir werden nicht mehr dem Tode geweiht sein. Wir werden nicht mehr altern. Wir brauchen nicht mehr in irgendeine Drogerie rennen und uns irgendwelche Kosmetika aufs Gesicht schmieren, weil wir werden dann immer jung bleiben. Wir werden unverweslich sein und ewig leben können. Ich finde, das ist eine unheimlich schöne Perspektive. Das heißt, wenn wir in den Himmel geschossen werden, so findet gleichzeitig eine Verwandlung statt. In dem Moment, wo Jesus Christus auf diese Erde zurückkommt, werden alle, die an ihn geglaubt haben, die sich von ihm verändern lassen haben, werden anziehen, so wie es in dem Bibeltext steht, seine Unverweslichkeit. Und das, finde ich, ist ein schöner und wichtiger Lohn. Ein schöner und wichtiger Lohn für alle Menschen, die geglaubt haben, die heute in Millionen um ihres Glaubens willen verfolgt worden sind und für alle Leute, die geschmäht worden sind. Denn die Christen sind mittlerweile so ziemlich das am meist angegriffenste Geschlecht in unserer Gesellschaft. So kann man es fast sagen. Und umso schöner ist es, dass Jesus verspricht, ich werde wiederkommen. Ich lasse euch nicht alleine. Ihr werdet eines Tages ewig leben. Ihr werdet eines Tages unverweslich sein. Ihr werdet ewige Jugend haben oder ewig sozusagen in einem Zustand bleiben, der optimal für euch ist. Es wird keine Krankheit mehr geben, keine Trauer, kein Tod, keine Mühsal. Das verspricht die Bibel. Und das, finde ich, wirklich ist eine wunderschöne Perspektive. Wir schlagen einen weiteren Text auf. sind heute sehr viele Texte. Wir bewegen uns heute nicht nur in einem Kapitel, so wie wir das die letzten Tage getan haben. Aber ich möchte das Thema wirklich so umfassend wie möglich mit Ihnen behandeln, damit Sie wissen, falls Sie sich für Jesus entscheiden, worauf Sie sich eigentlich einlassen. Ja, weil es ist nicht so schön, wenn Sie sich dann für etwas entschieden und dann sind Sie entschieden haben, dann sitzen Sie in der Kirche drin und denken Sie, was ist das denn? Ja. Matthäus 16, Vers 27, da steht, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Das heißt, hier werden beide Gruppen angesprochen, zwei Gruppen. Die einen, die in Christus gelebt haben, die Jesus Christus angenommen haben und die von ihm überzeugt sind. Und die sich freuen auf diese Wiederkunft. Und auf der anderen Seite ist hier von der Gruppe der Rede, die gesagt hat, mit Gott will ich nichts zu tun haben oder ich suche mir stattdessen lieber andere Götter und versuche mit diesen anderen Göttern mein Leben irgendwie zu leben. Einem jeden wird vergolten werden nach seinem Tun. Und das Gute am Christsein ist eigentlich, dass wir jemanden haben, der für uns in die Bresche gesprungen ist. Denn würde nach unserem Tun uns vergolten werden, so müssten wir wahrscheinlich wie alle anderen ebenfalls sterben. Ja? Aber Christus hat versprochen, für uns in die Bresche zu springen. Das heißt, uns wird nicht in erster Linie vergolten nach unserem Tun, sondern uns wird vergolten nach dem Tun von Jesus Christus. Und das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn wir Jesus angenommen haben, wird uns vergolten werden nach dem Tun von Jesus und wir dürfen bei ihm sein, wir dürfen von Angesicht zu Angesicht ihn sowie auch den Vater sehen. Und auf der anderen Seite werden natürlich auch diejenigen den Lohn erhalten, die sich dagegen entschieden haben, nämlich den ewigen Tod, so wie es in der Bibel drin steht. Ich möchte noch etwas genau auf diesen Lohn eingehen. Wir haben ja jetzt gerade einen Text gelesen, dass ein jeder seinen Lohn erhalten wird, dass ein jeder gewissermaßen seine Perspektive sich selbst aussuchen kann. Und dieser Lohn, der ist aufgeschrieben in verschiedenen Bibelstellen und eine davon habe ich mir mal ausgepickt, die Christen erhalten werden, die sich für Jesus entscheiden und die wirklich ehrlich und ernsthaft mit Jesus leben. Und da findet sich etwas, was ich vorhin schon mal so ansatzweise zitiert habe. Das findet sich in Offenbarung 21, Vers 1 bis 4. Da steht Folgendes drin. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn Sie diese Beschreibung dieser Welt hören, fühlen Sie da nicht eine gewisse Sehnsucht nach dieser Welt? Also mir geht es persönlich so, dass ich sehr gerne in dieser Welt leben möchte. Dass ich sehr gerne dort leben möchte, wo es keinen Trauer, kein Geschrei, kein Mühsal mehr gibt. Wo es bedingungslose Liebe für jeden Menschen gibt. Wo es keinen Tod mehr gibt, keinen Schmerz. Wo Jesus selbst von allen Menschen die Tränen abwischt, die sie innerhalb ihres Lebens geweint haben. Und ich bin mir sicher, jeder von ihnen hat schon viele Tränen in ihrem Leben geweint. Das ist das, worauf es hinausläuft, für jemanden, der sich für Jesus entscheidet. Jemand, der sich für Jesus entscheidet, hat die Perspektive, mit diesem Leben ist noch nicht alles aus, er wird wiederkommen. Und dann wird alles Leid ein Ende haben. Dann werden sämtliche Probleme dieser Welt wie Nichtigkeiten aussehen. Dann wird alles gut. Und das ist besser als jedes Happy End, was Sie in einem Hollywood-Film sehen. Es ist besser als jede schöne Geschichte, die ein schönes Ende findet. Es ist die Wahrheit. Das ist die schöne Sache daran. Die Frage ist, wann wird diese Geschichte passieren? Wann wird diese Sache passieren? Sie merken selbst, dass wir in einer Zeit voller Umbrüche leben. Sie merken selbst, dass wir in einer Zeit leben, wo Kriege auf dieser Welt ausbrechen und Seuchen die Menschen heimsuchen. Und mittlerweile gibt es viele Menschen, die sagen, dass unsere Welt bald untergeht. Ich hatte vor kurzem einen Freund, der hat auf Facebook gepostet und der ist kein Christ. sondern er ist Jeside, also einer dieser Menschen, die in Irak von den ISIS-Terroristen verfolgt werden. Er hat geschrieben, die Welt wird bald untergehen. Davon ist er überzeugt, weil die Menschen es nicht in den Griff kriegen, diese Welt in Ordnung zu halten. Und ich finde, er hat recht. Er hat wahnsinnig recht. Schauen Sie sich mal die Nachrichten an. Wir haben gesehen, Jesus selbst hat Zeichen vorausgesagt. Und diese Zeichen haben wir studiert und ich habe sie gerade noch mal so ein Stück anklingen lassen. Und in Matthäus 24, Vers 33, da steht Folgendes. Da steht, ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst ihr, dass er nahe vor der Tür steht. Jesus steht nahe vor der Tür dieser Welt. Er steht nahe davor, wiederzukommen. Er hat angekündigt, dass bestimmte Dinge passieren werden, bevor er wiederkommt. Er hat gesagt, ihr braucht davor nicht zu erschrecken. Es passiert. Es passiert einfach, weil die Menschen immer weiter lieblos werden und immer mehr Abstand nehmen von mir. Deswegen passieren solche Dinge. Und er sagt, wenn diese Dinge passieren, dann habt keine Angst, sondern ihr wisst, dass ich dann vor der Tür stehe. Und dann steht weiter in Vers 42 bis 44, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Das heißt, wir wissen nicht ein genaues Datum, wir wissen nicht eine genaue Zeit, wir wissen aber, auf welche Zeichen wir achten müssen. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wenige heute noch meinen, Jesus kommt wieder. Aber er wird zu einer Stunde kommen, wo wir es nicht meinen. Wir wissen, welche Zeichen wir sehen und auf welche Zeichen wir achten sollen. Und das sagt der Jesus konsequent. Achtet auf diese Zeichen. Genauso wie eine Jahreszeit sich durch bestimmte äußere Zeichen in der Natur ankündigt, so sollen wir darauf aufpassen, wie sich die Welt entwickelt, was in der Welt passiert. Jesus hat angekündigt, mit dieser Welt ein Ende zu machen. Er hat gesagt, er wird ein neues Reich aufrichten und das wird ohne Schmerz und Trauer und Trübsal sein. Das wird gut sein, weil er der Herr dieses Reiches ist. Die Frage ist, sind Sie bereit, sich dafür zu entscheiden? Sind Sie bereit, diese Entscheidung zu treffen, diesem Jesus nachzufolgen, der nicht nur für Sie ans Kreuz gegangen ist, der nicht nur diese Welt geschaffen hat, sondern der gleichzeitig auch wiederkommen wird und verspricht, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, gerettet zu werden? Es gibt heute Abend wieder verschiedene Optionen, die Sie treffen können. Zum einen haben wir wieder ein Buchgeschenk für Sie. Das ist das Buch Vom Schatten zum Licht. Bekommen Sie hinten am Büchertisch. Sein wunderbares Buch, können Sie sehr gut lesen. Und Sie werden sicherlich auch einiges an Zeit damit verbringen, denn dieses Buch ist sehr, sehr lang. Aber dieses Buch zeigt in der jüngeren Geschichte von der Zeit 70 nach Christus, beziehungsweise von der Zeit, als Jesus noch auf dieser Erde war, bis heute, wo Gott in den Verlauf dieser Geschichte eingegriffen hat und was in der Zukunft noch bis zu seiner Wiederkunft passieren wird. Dieses Buch schenken wir Ihnen, das können Sie kostenlos mitnehmen. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, die anderen Bücher, die am Büchertisch zu haben sind, zu bekommen. Natürlich geht diese Bestellung auch über das Internet. Heute ist die Nummer, wir sind bei Abend Nummer 4, da ist die Nummer 4 an der Reihe. Und auf der anderen Seite möchten wir Ihnen anbieten, dass Sie mit uns zusammen die Bibel studieren. Nutzen Sie die Möglichkeit und sagen Sie, ja, ich möchte gern mehr wissen. Zum einen über die Zeichen der Zeit. Ich möchte gern wissen, wie man Christ werden kann. Wie man christliches Leben praktisch leben kann. Wir bieten Ihnen diese Option an. Sprechen Sie uns einfach an und wir machen dann mit Ihnen individuelle Termine aus, wo Sie mit uns zusammen die Bibel studieren können. Und zum anderen bietet sich natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie ein Anliegen haben, wofür wir beten sollen, dass Sie uns ebenfalls ansprechen und sagen, ich möchte gern, dass Sie für dieses Anliegen beten. Tun wir gerne für Sie. Ich habe zum Abschluss noch einen Text für Sie, den ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Er findet sich wieder im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, und zwar im letzten Kapitel, im allerletzten Kapitel. Da steht in den Versen 11 und 12 und 20, wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und dann fügt Johannes, der Schreiber der Offenbarung, hinzu, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ich hoffe, dass das auch Ihr Bedürfnis ist, dass Sie sich darauf freuen, dass Jesus bald wiederkommt. Ich möchte noch mit Ihnen beten. Vater im Himmel, ich danke vielmals, dass du uns diese Hoffnung gegeben hast, dass wir wissen dürfen, dass du ja, uns erlöst hast und dass du uns nicht nur erlöst hast, sondern dass du uns auch die Möglichkeit gibst, deine Nachfolger zu werden. Und dass wir auch die Hoffnung haben dürfen, dass du eines Tages wiederkommen wirst. Herr, wir sehen die Zeichen der Zeit, wir sehen, was auf dieser Erde passiert, aber wir wissen, dass wir nicht erschrecken brauchen. Denn du hast gesagt, das wird passieren, aber du hast uns die Hoffnung gegeben, dass wir nur nach vorn schauen brauchen, auf dein Reich, auf das, was kommen wird. Herr, ich danke dir vielmals, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast und diese Hoffnung, dass du bald wiederkommen wirst und dass du dann ein Reich aufbaust, was auf deiner Liebe gegründet ist. Bitte segne jeden Einzelnen, der heute Abend, egal ob per Livestream oder direkt hier im Saal, zuhört. Segne jeden Einzelnen und hilf ihnen, eine gute Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für dich. Ich danke dir vielmals, Herr Jesus Christus, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir unseren Glauben hier öffentlich bezeugen dürfen. Und danke dir, dass du uns nicht nur diese Hoffnung gegeben hast, sondern auch deine unendliche Liebe, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und all unsere Sünden vergeben möchtest. Ich bitte dich, segne jeden Einzelnen und beschütze und bewahre sie und hilf, dass wir uns, wenn möglich, schon morgen wiedersehen. Amen. Ich möchte Sie auch heute wieder einladen zum morgigen Vortrag. Das Thema ist mir leider gerade entfallen, aber ich werde Ihnen gern noch mal einen Flyer mitgeben. Das Thema morgen wird mit Sicherheit nicht minder spannender als das heutige. Es geht wieder 19.30 Uhr los, egal ob via Livestream oder direkt hier in der Adventgemeinde. Und zum anderen gibt es die Möglichkeit, dass Sie über das Internet und auch per CD unsere Vorträge nachhören können. Auf unserer Internetseite www.adventgemeinde-riesa.de gibt es die entsprechenden Dateien zum Herunterladen und zum direkt auf der Internetseite hören. Und zum anderen haben Sie die Möglichkeit, auch wie gesagt, eine CD kostenlos zu bekommen. Diese CD, die händigen wir Ihnen gerne am Büchertisch aus, auch im Laufe des morgigen Tages, wenn wir wahrscheinlich dann wieder einen Büchertisch aufstellen werden. Ja, ich danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend und hoffe, dass Sie ihn sehr genießen.